Musiala zaubert, Osimhen flieht und der beste Torschütze aller Zeiten. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Torjäger-Talk Episode Nummer 5. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News, Updates zu Stars und mehr und. Wir sind in der Original-Version. Wir haben es geschafft. Bex ist wieder da, an meiner Seite. Du bist Bex.
Ich bin Bex. Und Bex auch, ja.
Was geht ab, Leute? Alles fit?
Ja, Bruder, ich freue mich tatsächlich. Es ist sehr, sehr früh am Morgen.
Ja.
Nochmal vor der Arbeit jetzt eine Folge reingedrückt.
So.
Aber die Jungs, Wes, Herb, sie haben ja tatkräftig unterstützt. Da auch nochmal Grüße nach Siegen.
Ja.
Aber ich bin heiß, Digga. Torjäger-Talk, ihr habt's mitbekommen, Leute. Ja, ein Rebranding unseres Podcasts sozusagen. Es wäre jetzt, glaube ich, um die 150. Folge gewesen. Ist es ja immer noch, ne? Von der Fußballabteilung.
Ich glaube mehr sogar, oder?
Ich glaube, wir waren bei 148 oder irgendwie so.
Ja, ja, okay.
Um den Dreh, aber ja, 5. Lach nicht, Bruder, es ist früh, kann auch ein Voice-Crack drinne sein.
Sehr schön, ich freue mich.
Ja.
Also, genau, nochmal Verweis auf Patreon und YouTube auch, ne? YouTube-Videos sind gekommen, haut euch die rein, wir haben ein neues Format, einmal getestet, das werden wir vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten, im besten Fall auch etwas größer etablieren wollen, bringt sehr, sehr viel Spaß, also guckt einmal rauf, gebt einen Kommentar ab und genau, unterstützt uns dabei, auch besser zu werden.
Genau, Patreon. Nochmal vielen Dank an alle Patrons. Diese Woche werden 2 Folgen rauskommen. Wir waren ein bisschen in Verzug. Ich musste aufgrund von Hochzeitsvorbereitungen außerhalb sein. Rommel war auch geschäftlich ein bisschen unterwegs. Deswegen diese Woche 2 Folgen. Das heißt, auch für die Leute, die das mal testen wollen, 7 Tage Probe-Abo sozusagen, kann man sich mal reinziehen. Das nutze ich dann umso mehr. Yes. Was erwartet euch heute? Euch erwartet ein Pod von einer Stunde ungefähr. Wir nehmen am Montagmorgen vor der Arbeit auf. Da müssen wir schnell, zügig weiter. Deswegen nicht wundern, dass die Episode vielleicht ein Ticken kürzer sein könnte. Was euch heute ansonsten erwartet, sind die Highlights der Woche. Ein Aufwärmspielchen, dann als Hauptthema die Ballon d'Or Shortlist und Romarios Gerüchteküche. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Jumpen wir straight rein.
Yes, Highlights der Woche. Wir hatten ja Länderspielpause. Ja, aber auch da gab es ein paar Punkte in der Zwischenzeit und wir gucken uns natürlich die Spiele an. Einmal natürlich die Nations League und in Südamerika gab es auch ein paar Spiele. Finde ich auch immer nicht so uninteressant.
Ja.
Wir fangen aber an bei den Highlights der Woche. Bevor es losging, gab es ja das Thema oder die Frage des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft.
Ja,
da gab es jetzt eine Antwort. Joshua Kimmich.
Und da habt ihr ihn, Leute. Das geht an die Hater. Alle, die ihn nicht feiern, alle, die sagen, er ist nur am Meckern, er ist immer so. Digga, Nagelsmann hat ganz, ganz easy die Diskussion beendet. Er meinte, ey, wir hatten sowieso eine Rollenverteilung. Erster Kapitän war, glaube ich, Gündo, zweiter Neuer oder andersrum.
Ja.
Beide sind zurückgetreten, der dritte war Kimmich, deswegen gab es da für uns auch keine Diskussion. Wir haben diese Hierarchie nicht umsonst. Ja, und deswegen Joshua Kimmich. Neuer DFB-Kapitän, Digga.
Ja.
Und dieser Redemption-Arc ist damit quasi so beendet. Er hat so, Rache klingt jetzt falsch, ne? Weil er rächt sich an niemanden. Aber es ist einfach so eine Feel-Good-Story für mich als Kimmich-Fan, weißt du? Weil, Digga, auf dem wurde so lange rumgehakt. Danach haben die Leute, nachdem er Rechtsverteidiger wurde unter Nagelsmann, realisiert, dass das ein übertrieben geiler Kicker ist. Also spätestens dann realisiert.
Mhm.
Und jetzt wird er halt damit gewürdigt. Gewürdigt wird dann natürlich auch ein weiterer Spieler, der im Kasten steht, nachdem Manuel Neuer
abgedankt hat.
Genau.
Ja, ist Ter Stegen, der genau nach 12,5 Jahren erstmalig die Nummer 1 in der Nationalmannschaft wird.
Ja. Und er war ziemlich gut, Digga, ich bin ehrlich.
Ja, er war nicht schlecht in der Zeit. Genau, vielleicht nochmal, um das zu vervollständigen, Rüdiger wird zweiter Kapitän, Kai Havertz dritter Kapitän.
Der ist auch wild. Kai Havertz ist wild. Also Rüdiger gibt ja sowieso diese Leader-Vibes, ne?
Aber Havertz entwickelt sich auch.
Havertz ist ein geiler Kicker, ich bin ehrlich. Also ich finde den auch bei Arsenal übertrieben underrated, ne? Also wir haben auch letztes Jahr am Anfang der Saison gesagt, so Digga, der muss jetzt langsam mal fruchten und so, ne? Zu Beginn nach seinem Transfer. Aber besonders in der Rückrunde und jetzt auch zu Beginn der Saison, also es ist ja unglaublich gut. Es ist halt so, für mich ist Kai Havertz, und ich meine das absolut positiv, er ist so ein kleiner Quatschkopf. Ich weiß nicht warum, ich werde dieses Video nicht los in der Umkleide.
Ja.
Aber das ist auch geil, mal so einen lustigen Dude, so einen sympathischen Typen einfach als Ersatzkapitän sozusagen drin zu haben.
Ich muss sagen, ich habe da ein bisschen drauf geachtet jetzt, als ich das Spiel gesehen habe. Und er wirkt schon deutlich reifer als die letzten
Körpersprache
Jahre. Körpersprache. Körpersprache, auch so dieser, ja, was man sieht so, was er will. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass die Leute ihn schon ernst nehmen innerhalb des Teams.
Und ja,
das,
absolut.
Und gut, dritter Kapitän kommt sehr selten auf dem Platz mit einer Binde, aber gibt es auch Situationen.
Ja.
Deswegen.
Aber gute Überleitung, wer nicht mehr auf dem Platz stehen wird in der Nationalmannschaft, ist ein gewisser Steven Bergwijn. Nach seinem Transfer nach Saudi-Arabien, glaube ich. Wo genau, weißt du das noch?
Al-Ittihad, glaube ich.
Ittihad, okay. Ja, hat sich sein Nationaltrainer Köhmann zu Wort gemeldet und meinte, das Ding ist durch. Jemand, der nach Arabien wechselt, der wird dann auch keine Rolle mehr spielen. Vorbei.
Ja, aber richtig so mit so, ja, aber das ist doch auch die logische Konsequenz. Also,
aber ich find's auch nicht verkehrt. Also, guck.
Ich find's auch nicht verkehrt.
Es gibt Beispiele, wo es klappt, ne? Aymeric Laporte und sowas. Das sind so Spieler, die kannst du immer mitziehen und die sind krank. Aber ey, du hast eh genug Offensiv-Power und wenn ein Typ mitten in seiner Prime und nicht wie Laporte mit über 30 irgendwo hinwechselt, ja, dann, also das zeigt mir einfach so, wo dein Mindset dann auch ist, ne? Natürlich, also es gibt bestimmt Gegenbeispiele, ne? Aber wenn Ruben Neves zum Beispiel einfach nach Saudi-Arabien wechselt mit seinen 25, 26 Jahren, vor einem Jahr oder zwei, anderthalb,
ja,
dann denke ich mir, Digga, Bro, anscheinend hast du nicht diesen Drive wie ein anderer.
Ja, dieses wirklich Fußball, mal, ich will ganz nach oben kommen.
Genau.
Gut, wie gesagt, auf der anderen Seite, man kann es dann halt auch verstehen, irgendwie bei den Summen, die da geboten werden, aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch mit Konsequenzen auf der Nationalebene vielleicht rechnen. Bei Ruben Neves ist es jetzt nicht so. Ja,
also da braucht sich auch keiner wundern. Das ist ein kalkuliertes Risiko, was Bergwijn damit eingegangen ist. Der ist ja nicht blöd, wenn er von der Bildfläche verschwindet sozusagen, dass er dann auch nicht für die Nazio nominiert wird. Also
ja,
das ist eine logische Konsequenz.
Genau. Ich glaube, vielleicht hätte er sich anders entschieden noch über seinen Wechsel, wenn er ganz klar Stammspieler gewesen wäre bei Holland.
Ja, da hast du andere Ambitionen.
Dann überlegst du da dreimal.
Ja.
Genau, dann hatten wir in Darmstadt ja einen Trainerwechsel beziehungsweise eine Entlassung. Oder war es eine Entlassung oder ist es eigenständig gegangen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist Kofeld neuer Trainer in Darmstadt.
Der Siegner. Er ist auch Siegen.
Finde ich eine sehr gute Lösung für Darmstadt. Tatsächlich.
Also ist auch an sich ein krasser Trainer, ne? Hat Bremen trainiert, hat Wolfsburg trainiert, war zuletzt, ich glaube, in der zweiten belgischen, da bin ich mir gar nicht sicher. Er war in Belgien. Aber für Darmstadt lässt sich das gut lesen. Weißt du, wer bei unserem Post bei Enttäuschung der Saison Darmstadt aufgeschrieben hat? Richtig, ich.
Wer hat sie auf 4 gepackt? Richtig, ich.
Aber ja, das dazu mal schauen.
Aber ganz kurz, nur wegen Shoutout an Paul. Paul Will. Der ja, übrigens normal, mit am besten performt.
Er performt, aber er kann halt nicht alleine carry. Ja. Ich fand es halt geil, was der Torwart nach dem einen Spiel gesagt hat.
Ja, wurde so interviewt und genau so musst du das. Ich liebe das, ne?
Der meinte auch so, ey, wir spielen so und so und so und wir sind Profis und wenn da Leute einfach lustlos agieren und sonst was, die müssen sich dann überlegen, ob sie dazugehören, so mäßig.
Ja.
Also ich habe es jetzt paraphrasiert, ne? Ihr könnt es euch nochmal anschauen. Ich
will aber
jetzt
100 keine
Worte Pro, in den nein, Mund nein, legen, nein. Aber also als Absteiger nach 4 Spielen mit einem Punkt, 2-10 Tordifferenz, also das ist ja absolut unter dem, was man sich gewünscht hat.
Richtig.
Aber ja, wir machen weiter. Und zwar beenden zwei Spieler ihre Karriere. Einmal Paulinho.
Mhm.
Ist das der Paulinho?
Ja, der bei Barca ausgeliehen war und auf einmal goated war.
Der Paulinho, der so spielen kann wie Neymar und Ronaldinho, wenn er möchte. Digga, schaut euch mal ein paar Clips von ihm an. Absolut underrateder Kicker. Ne? Natürlich war er so in der falschen Zeit, sage ich mal. Ne? Also kam nicht so übertrieben zum Zug, aber seine Stats beweisen eigentlich, dass er ein krasser Spieler war.
Es gibt so ein, zwei Spieler, Brasilianer, wo ich sage, wären die jetzt nicht nach China gegangen zum Beispiel,
ja,
oder nicht irgendwo anders hin, wo es ums Geld geht, dann hätten wir die auch noch länger gesehen. Ne? Paulinho ist einer von denen.
Sag nicht Hulk, Digga. Sag Oscar, aber sag nicht
Oscar
Hulk.
Oscar war mein Take. Ich glaube, ich habe gerade gerübst währenddessen, sorry. Oscar ist einer dieser Kandidaten. Immer wenn ich gucke, manchmal wird mir so random angezeigt, seine Stats. Der Typ hat fast durchgehend eine 10er-Bewertung.
Der ist ja auch absolut vor seiner Prime schon rübergegangen.
Ja. Das ist, glaube ich, mit einer der ersten Transfers, die so komplett nach Geld gegangen sind und auch nicht irgendwie zurück.
Digga, den ging's da wahrscheinlich gut. Ja, also, ja wahrscheinlich. Und Plattenhardt, der beendet auch seine Karriere, jahrelang in der Bundesliga auch gekickt. Und ja, das dazu.
Macht jetzt hat eine Firma mit seiner Frau, glaube ich, die machen einen veganen Drink. Nicht Hafer, nicht Mandel, sondern aus Pistazien.
Pistazienmilch?
Ja.
Geil.
Ja, dachte ich mir auch, deswegen, ich glaube, das werde ich mal probieren. Auf jeden Fall, was haben wir noch? Wir haben einen neuen Recordbreaker und zwar ist es Sirlot Conte von Heidenheim.
Ja.
Er bricht mit 200stel den Sprintrekord von Adeyemi. Und zwar ist er der schnellste Bundesligaspieler aller Zeiten mit 36,67 gemessenen km/h.
Digga, das ist crazy. Ich hab nur als Referenz, ne?
Er ist schneller, wenn du in der 30er-Zone bist.
Gelesen. Ich habe nur als Referenz gelesen, damit ihr euch das nochmal vor Augen haltet, wie schnell zum Beispiel ein Usain Bolt war. Bro, der ist auf 45 km/h gekommen.
Ja, das ist geistkrank.
Digga, wie kannst du auf 5? Er wird geblitzt. 30er-Zone.
Aber so dieses.
Er wird geblitzt.
Safe, dass du geblitzt bist.
So, das ist crazy. Aber ja, Sirlot Conte wurde eingewechselt dort. Auch hier nochmal von mir, Digga. Shoutout an alle Heidenheimer und Heidenheim-Fans. Bruder, Conference League? Bist du dumm?
Ja.
Ich hatte ja voll den Hass-Kick.
Generation
ne?
Z. Ja. Würde Wes jetzt sagen.
Ich hatte ja voll den Hasskick, Digga, weil die aufgestiegen sind und mein Hamburger Sportverein mal wieder nicht.
Ja, aber wer so performt, absolut gerechtfertigt.
Aber Bro, das ist ja eine kranke Figur-Story. Ey, die kriegen Chelsea vor die Nase gesetzt.
Ja, und ganz kurz, Hot Take, Heidenheim wird das neue SC Freiburg in der Bundesliga.
Ja, aber da ist der Fall auch wieder.
Weil sie auch genauso einen Typ Trainer haben an der Außenbahn.
Ja.
Und einfach diesen Fußball spielen, dieses kleine, weiß nicht, dieser kleine Hexenkessel, keine Ahnung, irgendwie, ne, Europa jetzt spielen, sie haben Spieler, die sie hervorbringen, sie spielen viel mit jungen Spielern, viel Jugendarbeit und so weiter. Also, Hot Take ist natürlich sehr stark dahergegriffen, weil Freiburg das jahrelang jetzt gemacht hat. Aber Heidenheim hat für mich absolut das Potenzial, auch auf diese Ebene zu kommen.
Ja,
ja. So, und ich glaube, sie sind nicht umsonst auch so gestartet in die Bundesliga.
Ich glaube, der Weg in die nächsthöhere Liga ist immer schwieriger, als die Klasse zu halten, habe ich das Gefühl. Weil heutzutage, wenn du wirklich 1, 2, 3 Spieler hast, die sitzen, dann hast du die Katze eigentlich im Sack, so, weißt du?
Wir machen ja mal die Top-Spiele der Woche.
Ja.
Ich habe nicht umsonst Dortmund gegen Heidenheim genommen, weil es ein Top-Spiel ist.
Ja, es du gibt übertreibst ein bisschen. Nein, Digga, du übertreibst nichts bisschen, aber okay, Digga.
Na, aufgrund aktueller Form auch, Heidenheim steht auf Rang 1.
Ja.
So.
Ja,
ne?
Stehen sie.
Sie sind durchmarschiert in der Conference League.
Kann man,
so,
kann man ja nicht nein sagen.
Als wenn Chelsea kein Topspiel hätte.
Ja, aber ja, an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an Fatih aus der Community. Der ist, der wohnt in der Nähe von Heidenheim und der ist Hardcore der Chelsea-Fan. Der hat sich richtig gefreut, weil er einfach Chelsea vor die Haustür kriegt.
Sehr, sehr nice. Aber da Tickets zu bekommen, wird auch nicht so einfach sein. Ne? Also am besten Auswärtsblock natürlich.
Ja.
Irgendwie, aber.
Ansonsten, wir haben noch 2 Schlagzeilen aus den Highlights der Woche. Dann gehen wir in die Nations League. Wir haben einmal in der La Liga eine Art Trainerstreik.
Erstmalig.
Weil, ja. Weil da die Löhne bzw. die Zahlungen ausstehen.
Achtung, Joke. Ist etwa der FC Barcelona dafür zuständig oder was?
Na, hör mal.
Okay.
Ich habe damit nichts zu tun, Leute.
Das war auch ein Joke. Aber man sieht in Spanien, das Thema ist nicht immer nur beim FC Barcelona, das zieht sich so ein bisschen durch die Liga, bis auf Real Madrid, die ja wirklich mehr als stabil sind als
Verein. Oder der spanische Verband ist für mich sowieso richtig Psi.
Ja, und deswegen Augen auf, also das kann echt nach hinten losgehen. Und keine Ahnung, das sind immer wieder so kleine Dinger, wo sich dann diese großen Vereine sagen, ja, Superliga finden wir geiler. Ja, natürlich, wenn in deiner eigenen Liga nur so Kacke passiert, verstehe ich das.
Aber gut.
Aber ja, wir hoffen mal, dass es nicht passiert und vielleicht mit der Drohung allein schon ein Zeichen gesetzt wurde.
Genau, wir bleiben auf der Iberischen Halbinsel. Da war nämlich ein, so ein aufstrebendes Talent. Cristiano Ronaldo, nicht mehr CR7, sondern CR900, hat sein 900. Karrieretor geschossen. Und das Geile, vor portugiesischer Kulisse.
Ja, das war, das stimmt. Ich dachte,
im Nationaldress.
Ich habe das geguckt, ich war im Hotel abends, hab's so geguckt und dann so, ja, okay, schön rausgespielt, schönes Tor. Nicht so ein Tap-In oder so. Also,
nee, es war ein richtiges Tor.
Gutes Tor, schön reingelaufen, perfekte Flanke, schön abgenommen. Top. Und dachte mir so, okay, Junge, chill. Ne? Also, Nations League jetzt, du machst jetzt gerade das 2-0. Brauchst jetzt nicht heulen. Und dann habe ich erst gecheckt, ach, okay.
Oder Nummer 900.
900, so, das hat so noch nie jemand geschafft. Ich glaube, danach ist Messi mit 836.
Hat er Shots gefeuert gegen Pelé oder nicht in dem Interview mit Rio? Wo er meinte...
Eigentlich hat er gegen mich gefeuert auch.
Ja, gegen Romario.
Ist so.
Ja, weil, ist auch so.
Weil die sind berüchtigt, oder man sagt, die haben eigentlich 1000 Tore geschossen, aber offiziell sagt man, sie haben halt auch so wie so Trainingsspiele mäßig.
Ja, und er meinte bei mir, ich will der Erste sein, der 1000 Tore macht, bei dem es auch dokumentierbar ist. So,
ja.
Weißt du, so auf dem,
ich sag nicht, die haben nicht, aber so.
Aber, ne?
Aber ich will es offiziell machen.
Natürlich, Gratulation, das ist eine sensationelle Leistung. Ja, und ich würde sagen, damit können wir dann auch direkt in die Nations League reinjumpen.
Ja.
Also, fangen wir an. Aserbaidschan, Schweden 1-3. Auf einen schwedischen Kicker müssen wir eingehen.
Digga.
Viktor Gyökeres. Aktuell, Junge. Ich glaube, mit 15 Torbeteiligungen bereits in der frühen Saison. Ne? Also, die...
Jetzt
die
hast
portugiesische
du,
Liga Spiel, hat er schon zerlegt.
Gestern dann das Spiel schon mit.
Genau, habe ich mir auch angeschaut. Ich habe sogar gescreenshottet. Also Digga. Gegen Porto hat er zweimal getroffen bei der 3-4.
Zwei Assists,
bei der 3-4 Niederlage im Supercup. Danach ging es los mit einem Tor, ein Assist bei einem 3-1 gegen Rio Ave. 6-1 hat er zwei Tore geschossen. Danach das nächste Spiel 5-0 gewonnen, Hattrick geschossen. Nächstes Spiel wieder getroffen. Danach Tor und zwei Assists für Schweden und jetzt das letzte Spiel gegen Estland, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, hat er auch nochmal zwei Scorer. Also überragend, braucht man nicht viel sagen, der Typ sollte relativ zügig wechseln in eine höhere Liga. Portugal haben wir angesprochen, da sind mir ein paar Kicker aufgefallen, kurz und knapp, also Nuno Mendes fand ich überragend. Also so,
der war ja schon meiner Meinung nach einer der besten Außenverteidiger in der Europameisterschaft.
Der war gefühlt an allen Toren beteiligt, ne? Hat wirklich einen großen Impact gehabt und er hat sich nicht nur nach außen verkrochen, sondern hat auch die Zwischenräume gesucht und dann auch Schnittstellenpässe.
Ja.
Natürlich Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ronaldo und ja, die Kroaten.
Also sie sind gegen Ende, die letzte halbe Stunde haben sie einfach mehr Spielraum bekommen,
genau.
Ne, haben dann ein Tor gemacht durch ein Eigentor. Also schlecht waren sie nicht. Portugal, fand ich, hat sich aber auch nicht bombastisch präsentiert wieder. Wie gesagt.
Ja, aber es ist auch ein schwieriger Gegner.
Bin ja, ich gut, wir kommen dann noch auf den gestrigen Gegner zu sprechen. Und ja, deswegen ein Sieg in der Gruppe solltest du auch ganz klar Erster werden und dann halt weiterkommen. Schauen wir mal. Schottland-Polen war die andere Partie. 2-3 gewinnt Polen auswärts in Schottland. Gar nicht so ein leichtes Pflaster gegen die Schotten, weil die Schotten mittlerweile echt nicht verkehrt aufgestellt sind, meiner Meinung nach. Bei der EM sah das zwar noch nicht so gut aus, aber die spielen...
Denen fehlt einfach irgendwie so ein Bomber.
Ja, erstens ein richtiger Stürmer fehlt und ein bisschen was Jüngeres in der Innenverteidigung, weil die spielen da auch gefühlt so mit zwei Pepes.
Ja.
Genau, ansonsten hatten wir Dänemark gegen Schweiz, ein sehr spannendes Spiel. Da durften die Schweizer sich freuen, denn es gab zwei Platzverweise gleich. Die Dänen konnten...
Elvedi und Schaka, glaube ich.
Genau, Højbjerg konnte dann das 2-0 in der Nachspielzeit machen. Und ja, davor stand es halt entsprechend schon 1-0. Überraschung, Serbien und Spanien trennen sich 0-0.
Mhm.
Ja, also da hat wirklich keiner, glaube ich, mit gerechnet. Haben die Serben wirklich... stark gegengehalten von Spanien. Ja, mit angezogener Handbremse, würde ich schon fast sagen, gespielt. Aber tatsächlich etwas überraschend.
Genau, dann können wir ein paar Spiele skippen, glaube ich.
Ein Spiel können wir sagen. Herzlichen Glückwunsch, einmal Applaus bitte. San Marino.
Ja, Mann.
Gewinnt nach 20 Jahren sein erstes Spiel wieder.
Und ich glaube, das ist das erste Punktspiel sozusagen, ja, was sie jemals gewinnen.
1-0 gewinnen sie durch ein bisschen duseliges Tor, aber Tor ist Tor.
Ich glaube, das war so ein Youngster auch, ne?
Ja, Youngster ist die Frage, ob man das so beteiligt.
Nein, ich sag nicht Star,
ach so.
Ich sag Youngster.
Okay, so ein Jüngerer. ja, genau, das wollte ich nochmal hervorheben. Kasachstan gegen Norwegen 0-0, Haaland.
Ja, Digga, es gibt die mal. Also das ist ja jetzt Kasachstan,
Belgien gewinnt, Front, aber Belgien gewinnt 3-1 gegen Israel. Auch hier De Bruyne wieder mit einem Doppelpack. Tielemans getroffen, Openda verschießt Elfmeter. Und dann hatten wir das Topspiel, wo wir auch getippt haben, wo alle mich ausgelacht haben, dass ich 1-1 getippt habe.
Ich meine, Digga,
random.
Also, guck mal, Frankreich, Digga.
Ja.
Also, du spielst zu Hause. Du spielst gegen Italien, wo du wirklich sagen kannst, ey, der Kader ist nicht gut. Also, jetzt no front an die Italiener. Ich weiß, es gibt viele deutsch-italienische Zuhörer auch. No front. Und ich finde Italiener sympathischer. Okay, sage ich euch so. Ich bin eigentlich für euch. Aber der Kader ist echt nicht nice.
Also,
und dann kommen die aber raus und zerlegen Frankreich. Ey, dieses eine Tor von Di Marco.
Junge, wie mit Tonali, by the way.
Crazy, ja, Mann, Tonali. ja,
aber Tipper. Vielleicht, ne, deswegen, ich wusste, er spielt wieder. Dann dachte ich mir, dann wird auch getippt worden sein.
Ansonsten, also Gratulation, ne? Also kann man gar nicht sagen, auswärts 3-1 zu gewinnen ist
top,
crazy.
Top gespielt.
Dann unsere Nachbarn, die Österreicher gegen Slowenien 1-1. Wales gegen die Türkei, kurz und knapp. Die Türkei hat, glaube ich, die letzte halbe Stunde in Unterzahl gespielt. Ab dann wurden sie besser. Digga, die wurden von Wales so an die Wand gespielt. Da kann man auch nicht wirklich irgendwie den Vordermännern meiner Meinung nach irgendeinen Vorwurf machen. Ich habe auch schon so, ganz ehrlich, da kam so nach 5 Minuten oder so, also vor 5 Minuten kam so die Zusammenfassung online bei YouTube. Ich klicke da rein, ich sehe, die Leute geiern sich bei Arda Güler auf. Ich sag, Digga, seid ihr dumm? Auf dieses, soll er ganzes Team carryen? Also, was denn die Erwartungshaltung?
Ja.
Also, es ist ja voll, als ob er schlecht gespielt hat und die Türkei deswegen, tut gar nichts zur Sache. Ich finde,
man muss auch sagen,
Hate gegen Youngsters, also egal, ob es Lamine Yamal ist, wenn er mal ein schlechtes Spiel hat oder er oder irgendwer, ne? Also die Leute geilen sich ja sowas von drauf auf in Deutschland, das ist crazy.
Man muss auch sagen, Wales gar nicht mehr so eine veraltete Mannschaft.
Wales also sowieso Angstgegner von der Türkei.
Harry Wilson und so, ja.
Aber
genau, wir machen mal weiter.
Wir hatten ein großbritannisches Derby, Irland gegen England.
Okay, ich dachte, wir gucken da drüber nochmal, weil das war so eine Überraschungsmannschaft bei der EM. Georgien gegen Tschechien, muss man ja auch sagen, 4-1.
Ja.
Auch wieder stark präsentiert. Aber ja, wir gehen drüber weiter.
Genau, England 2-0 in Irland gewonnen. Geht auch so in Ordnung. Deutschland ansonsten noch mit einem 5-0 gegen Ungarn. Jamal Musiala mit einer der seltenen 10,0 Sofascore-Bewertung, das ist ja immer so sehr exklusiv, der Club. Ein Tor und 3 Assists.
Ja, also, raus reingespielt, Digga.
Kann man nicht viel sagen, braucht man nicht viel sagen, außer dass der Typ wirklich ein absoluter Bomber ist. Ansonsten die Niederlande gegen Bosnien-Herzegowina 5-2. Da hat mein Guy ein Tor und einen Assist gemacht. Das erste geschossen, das zweite vorbereitet. Joshua. Die Rede ist von Joshua Zirkzee. So. Das war der erste Spieltag, ne? Wir hatten noch Griechenland, Finnland 3-0, Albanien gegen Ukraine 2-1, so. Und ja, dann ging es weiter mit Dänemark, Serbien 2-0. Also die Dänen machen das bis hier wirklich perfekt. Portugal gegen Schottland, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr sagen.
Digga, ist die geilste Gruppe, ganz kurz. Also wir haben einmal eine Dreiergruppe mit San Marino, Liechtenstein und Gibraltar, ne?
Oft, da muss ja jemand.
Eigentlich muss man das gucken, weil das ist wirklich, als wenn du einfach so Amateurfußball dir anguckst.
Ist so.
Portugal gegen Schottland. Ja, früh in Rückstand geraten durch den Topscorer Scott McTominay. Haben Schottland eigentlich an die Wand gespielt. Sehr dominant gewesen. Haben aber das Tor nicht getroffen. Dann kam zur Halbzeit ein Cristiano Ronaldo, der nicht von Anfang an spielen durfte oder gespielt hat. Erstmalig unter dem Trainer, by the way. Und dann sah das besser aus. Ja, also dann 1-1 durch Bruno, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, by the way. Und 88. Wer auch sonst, 901. Cristiano Ronaldo, Wiedervorlage durch Nuno Mendes. Das könnte so eine Kombi werden.
Ja, wie lange noch?
Ja.
Könnte keine werden. Ja,
Bruder, zwei Jahre noch.
WM, Bruder, WM Weltmeister.
So. Ja, genau. 2-1, Kroatien gewinnt gegen Polen 1-0. Da hatten wir die Schweiz gegen Spanien, ein sehr spannendes Spiel. Auch hier Spanien früh in Unterzahl gewesen, nachdem sie 2-0 geführt haben. Jamal mit Vorlage, Fabian Ruiz getroffen in der 13. Das war schon sehr dominant. Dann Notbremse, dann trifft Amdouni, der übrigens zu Benfica gewechselt ist.
Ja, Mann.
Per Laie. Aber die Spanier trotzdem so dominant und souverän, dass sie durch Fabian Ruiz und Ferran Torres das Ding auf 4-1 hochschrauben, sogar noch in Unterzahl. Also crazy, genau. Schweden gewinnt 3-0, Doppelpack Gyökeres wieder und Isak treffen.
Isak auch jetzt 3 Treffer in 2 Spielen.
Ja.
Kann schon, man, also der Sturm brutal. Ist schon brutal, ich bin ehrlich, also auch brutal underrated, ne, so.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Heute haben wir auch noch Nations League, Frankreich-Belgien zum Beispiel, Norwegen-Österreich, Türkei-Island. Und morgen spielt Deutschland gegen die Niederlande auswärts, was auch ein sehr spannendes Spiel wird.
Wild.
Das wird interessant. Ja, genau. Dann hatten wir noch Südamerika. Die spielen ja WM-Quali, obwohl die noch so weit weg ist. Da hatten wir Bolivien gegen Venezuela 4-0. Argentinien 3-0 gegen Chile. Ein Paulo Dybala mit der 10 aufgelaufen.
Die alte Juve-Legende, Digga. Ich bin ehrlich.
Er ist ja geblieben. Er war ja kurz vorm Absprung und ist dann doch geblieben bei Rom.
Ich finde den Typen so grandios.
Ja. Digga, er ist auch ein What-If, meiner Meinung nach.
Ja, Todes. Die Leute werden das in 5 Jahren, nicht, in 10 Jahren nicht mehr checken. Also die Leute, die nicht mit ihm aufgewachsen sind sozusagen. Aber unglaublich gut.
Ja. Dann hatten wir Uruguay gegen Paraguay 0-0. Uruguay übrigens eines der stärksten südamerikanischen Teams die letzten 12 bis 18 Monate tatsächlich.
Ugarte endlich sein erstes Spiel gemacht. Dieses Jahr. Ja.
Dann hatten wir Brasilien gegen Ecuador 1-0. Da hatten wir auch auf beiden Seiten, glaube ich, so 2 Youngstars, die ihr Debüt gegeben haben.
Ganz kurz. Hattet ihr bei Uruguay erwähnt, dass jetzt Luis Suarez seine Karriere dort beendet hat?
Sollten wir erwähnt haben, ja.
Ich glaube, das war nämlich sein letztes Abschiedsspiel. Genau, das als kann Kapitän. Gut sein. Und ja.
Genau. Und Peru gegen Kolumbien 1-1. Yes. Das war's eigentlich.
Ein kleiner Verweis auf das Power Ranking, was wir auf Instagram, da könnt ihr auch nochmal followen, was wir wöchentlich dort teilen. Ne? Da wird es jetzt eine Nations League Power Ranking geben. Ich möchte nur, ich sag nicht, wie was wo aussieht, aber eine kleine Tendenz. Schaut euch bitte die letzten whatever 20 Spiele oder 25 Spiele von Argentinien an.
Punkt. So, deswegen wegen Nations League. Ja, das war's von den Highlights der Woche. Wir steppen rüber. Bex, du hast ein kleines Spielchen vorbereitet.
Ich habe was Kleines vorbereitet.
Da freue mich darauf.
Nichts anderes als Overreaction Monday. Okay?
Yeah.
Es geht darum, ich sag was und du sagst.
Aber komm jetzt nicht mit NFL-Takes, weil gestern wieder
angefangen hat. Oh, richtig geil.
Ja, Digga. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir keinen Pop mehr machen, aber ich zeitlich ist das halt wirklich echt nicht drin, leider.
Jedenfalls haben wir 3 Kategorien. Du sagst entweder alles gut, passt, das ist Kategorie 1,
ja.
Kategorie 2, abwarten, mal gucken.
Ja.
So auf, mal schauen.
Alles klärchen.
Und 3. Kategorie ist Alarmglocken oder der Panic-Mode. Okay?
Also nicht, okay.
Und ich werde dir nur Vereine geben. Keine Spieler, keine langen Takes.
Okay.
Du kategorisierst diese Teams in diese Kategorien.
Ja.
Okay. Angefangen mit Manchester United.
Gibt es hier so einen Knopf, wo so Feueralarm angeht?
Nein. Aber vielleicht haben wir Alarm.
Sollen wir hier
gucken, also, was wir haben? Ja, das passt auch.
Das Ding ist, grundsätzlich, normalerweise hätte ich gesagt, abwarten. Da tendiere ich auch immer noch hin.
Mhm.
Was mich halt so ein bisschen unsicher macht, ist wirklich diese Aussage anfänglich der Saison auch von einem Ten Hag, dass er so das so ein bisschen schon predicted hat, gefühlt. Also schon gesagt, also wir sind halt noch nicht ready. Wo ich ein bisschen hinterfragend dachte so, okay, aber ein bisschen musst du doch mal in eine Richtung gehen, wo du sagst, ja, okay, langsam, wir sind auf dem richtigen Weg oder so. Zumindest sagt dann sowas. die Ansätze sind gar nicht so verkehrt. So Saisonstart fand ich echt stark gespielt. Das Ding ist, es ist immer so, ja, Casemiro jetzt beim letzten Spiel zum Beispiel.
Ja, da der spielt dich halt ein Spieler und dann bist du durch.
Der spielt halt im Saisonauftakt spielt er herausragend. So, da siehst du dann halt, was er auch kann. Und dann spielt halt auf der anderen Seite, siehst du, was ein Spieler ausmacht, wenn der mal nicht performt. Ne? Plus, Thema Verletzungsanfälligkeit ist bei euch nach wie vor gegeben, leider. Ne? Ihr habt auf der Stürmerposition
Heulund, Mount,
im Zentrum,
Euro,
ja, so
Shaw, das geht ja immer weiter.
Und das ist halt so, wo ich sage, da musst du vielleicht, weiß ich nicht, aber eigentlich abwarten, weil ich gehe davon aus, dass ein Heulund wird nicht so lange ausfallen. Ein Shaw wird, glaube ich, auch nicht so lange ausfallen. Und
ja, ich bin auch
mit Ugarte jetzt noch als Neuzugang unter anderem sage ich, ey, da hast du ein bisschen Rotation im Zentrum auch wieder, kann sich stabilisieren und wieder in die richtige Richtung gehen. Ja. Ich bin halt absolut, muss ich sagen, sehr enttäuscht seit jetzt Beginn auch wieder. Deswegen habe ich ihn auch bei Comunio verkauft von Rashford. Ich mag die Körperhaltung gar nicht. Finde ich echt schade. Aber ja, genau, das dazu. Also noch, ihr habt gerade noch so von mir ein Abwarten.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin auch ehrlich, also wenn Ten Hag dieses Jahr nicht liefert, ist er weg. Ja. Also auch für mich, also da gibt es ja keinen Grund, ihn zu verteidigen. Der Typ hat jetzt das bekommen, was er möchte. Und dann musst du mir auch geben, was du zu bieten hast. Everton. Stehen auf dem letzten Platz in der Prem. Und die finanzielle Situation ist ja auch nicht die dollste.
Boah, Everton ist wirklich, also da ist echt Alarmglocken an bei mir. Das Team an sich, wie wir aufgestellt sind, ich verstehe nicht so ganz, was da passiert. Ich finde, sinnbildlich war halt das letzte Spiel, wo sie 2-0 führen und noch ein 2-0 aus der Hand geben in den letzten 15 Minuten des Spiels gegen Bournemouth zu Hause. Das musst du erstmal schaffen. Und das ist für mich sinnbildlich, dass da wirklich Alarmbereitschaft sein sollte. Ist für mich einer der überraschenden Abstiegskandidaten. Stand jetzt.
Ja. Wir bleiben in England, Chelsea, haben, glaube ich, jetzt einen Sieg, eine Niederlage und einen Unentschieden.
Eigentlich abwarten, weil du kannst nur abwarten, wie sich das einpendelt mit dieser breiten Spielermasse, die sie haben. Also wer kristallisiert sich als Stammspieler raus? Ich finde es okay, wenn du mal wechselst, mal rotierst vorne, brauchst du auch. Aber es sollten sich gerade in der Offensive schon zwei Spieler festsetzen, mindestens. So, du solltest die Frage im Sturmzentrum klären, was du nicht kannst eigentlich, weil du einen Nkunku und einen Nicholas Jackson hast, die meiner Meinung nach beide jetzt nicht die herausragendsten Spieler dort auf der Position sind, so von der Performance her die letzten Monate und Jahre. Deswegen abwarten.
Gehen wir nach Spanien. Real Madrid. Wir haben erst 4 Spieltage.
Ja.
Aber sie liegen schon 4 Punkte zurück. Ja. Hinter Barcelona, die 13 und 3 Tore haben. Sie selber haben 7 geschossen, 2 kassiert, 2 unentschieden, 2 Siege.
Abwarten, auf jeden Fall. Also es ist jetzt noch keine Alarmglocken. Dafür ist es noch zu früh, dafür ist der Kader zu gut. Aber es ist schon so ein kleiner Fingerzeig in Richtung, hey, so viel Euphorie, wie man auch hatte mit einem Mbappé, der dazu gekommen ist, so viel Augen sind auch auf dich gerichtet und erwarten einfach auch Leistung. Ne? Ich glaube, gerade Mbappé, der muss jetzt einfach aus seinem Leistungstief, was er ja schon vor EM irgendwie hatte, da muss er jetzt langsam rauskommen.
Ja gut, letztes Spiel Doppelpack gemacht, ne?
Ja, ne, weil ihm Elfmeter überlassen wurde, aber das war so ein kleines Zeichen. Aber zeigt auch bei Frankreich nicht die gewünschten Leistungen, also muss man echt im Auge behalten. Trotzdem einfach von der Qualität her, gerade mit einem Ancelotti meiner Meinung nach, ist das alles noch, entspannt euch, Champions League geht los, die werden sich einpendeln, die werden ihren Ziel finden.
Also ich bin dazwischen abwarten und Panic Mode, weil es liegt nicht daran, dass ich sage, die spielen so schlecht und bla bla bla, und wenn ich die genau dazwischen kategorisiere, wie zum Beispiel United, dann sage ich nicht, die sind so gut wie United, ne? Nicht falsch verstehen.
Nein, nein.
Ich meine nur für den Anspruch, den Real Madrid hat.
Ja, ja, natürlich.
Und die Tatsache, dass sie sich halt mit Barcelona um die Krone streiten und Barcelona gerade so krass unterwegs ist, wird ein enormer Druck ausgeübt auf Real.
Und ja, das ist wie damals mit den Galaktischen, ne?
Genau, und ich bin halt auch der Meinung, also Jude Bellingham und Kamavingas Verletzung, das tut schon doll weh, das siehst du. Aber besonders die Aufstellung und Nominierung für die Startelf von Ancelotti sind aktuell extrem alarmierend. Weil ich weiß es nicht, so ein Spiel gehst du mit Rodrigo rein, der performt nicht, zack ist er raus, kommt Brahim rein, weil er eingewechselt wurde und gut geliefert hat. Plötzlich ist Brahim aber richtig scheiße auf rechts außen. Danach haust du irgendwie nächstes Spiel wieder Rodrigo rein, da hast du das Problem dann gelöst, weil er gut spielt, hast aber einen Dani Ceballos drin, so, wo ich mir denke, Digga, hä? So, einige Sachen sind so ein bisschen verwirrend für mich, auch für Real Madrid-Fans tatsächlich. Und da muss man halt auch schauen, dass du so diesen Kampfgeist, der sie ja letztes Jahr ausgezeichnet hat, weil sie so viele späte Tore gemacht haben, ne, so Bayer Leverkusen-like, dass du das wieder reinkriegst. Aber die Tatsache ist halt auch, dass Real Madrid aktuell, die Jungs vorne sind ein bisschen auf dem Ego-Trip. Ja, weißt du, so also, jeder will sich beweisen. Genau. Mbappé muss sich beweisen, das ist gar keine Frage. Und der wird sich auch beweisen. Also das ist wirklich ein Spieler, der kann da auch nicht failen, meiner Meinung nach. Das Problem sind die anderen beiden. Und ich sage nicht, dass sie ein Problem an sich sind, sondern das, was drumherum gemacht wird. Wenn ein Mbappé so sehr liefert, dass ein Vinicius plötzlich nicht mehr in der Diskussion von einem Ballon d'Or sein sollte und so weiter, ne? Also für künftige Sachen, dann wird ihn das so ein bisschen mental handicappen. Und deswegen macht er auch ein, zwei Ego-Aktionen mehr als vorher. So, du siehst, hier hätte er den Ball rüberlegen können, will aber selber nochmal gehen und einen Schritt machen und schießen und. Und dann gehen die Tore flöten. Und ein Rodrigo, ganz kurz noch, der ist ja sowieso in meinen Augen, früher oder später ist er auf dem Abstellgleis. Der wird sich da langfristig nicht behaupten können, weil Real Madrid immer den Anspruch hat, das Beste vom Besten da vorne zu haben. Und das sind eben dann Spieler auf dem Kaliber von Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Eden Hazard, der ja in der Theorie auf seinem Peak war, ne?
Klar.
Das sind solche Spieler und Rodrigo kriegt ja nie die Credits, die er verdient. Er wird immer noch also dieses Label underrated wird er nicht los, weil wann ist jemand underrated? Wenn zu wenig Leute draufschauen. Und das ist bei ihm so und du kriegst das nicht weg. Da ist ein Jude Bellingham, da war ein Toni Kroos, ein Vinicius, vorher war der da und der, also der Typ wird meiner Meinung nach früher oder später unglücklich dort. Und das siehst du dann auch im Spiel. Das ist in den Köpfen drinne. Kann mir keiner was erzählen. Das ist drinne. Und sie werden sich da rauskämpfen und sie werden auch einen Run hinlegen von 12 Spielen in Folge gewonnen. Gar kein Problem. Die Frage ist in den wichtigen Momenten, in den Topspielen, in der Champions League, schaffst du es dann, dieses Ego beiseite zu
ziehen? Sie müssen mehr füreinander spielen. So, das ist mir auch aufgefallen. Jeder hat versucht, auch so auf Zwang, sie haben es gemerkt, funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, läuft nicht so astrein. Ich will jetzt die Aktion bringen, die den Wendepunkt bringt. Aber ja,
im Basketball sagt man Hero Ball. Ja. Wenn du weißt, es steht, keine Ahnung, 92, 93, dann gibst du dem Star den Ball. Und egal wie, er wird werfen. Egal, ob da zwei Leute ihn verteidigen, Hero. Er ist der Held. Er wird den Wurf nehmen. Und deswegen hat sich die Spreu vom Weizen immer getrennt, ne? Das sind MJ, ein Kobe, ein LeBron, ein Steph Curry und diese Würfe genommen und getroffen haben. Weil sie haben auch oft verkackt deswegen, wo du sagst, boah, hätten die abgespielt, der Typ stand besser.
Ja, ja.
Aber so ist es. Vielleicht die letzten Teams ohne Begründung, kurz und knapp. Wir haben einmal die Roma, bei denen sieht es aktuell nicht so doll aus. Die haben ja natürlich viele Transfers gemacht, sind aber irgendwo im Tabellenmittelfeld in der italienischen Liga. Und die Tatsache, dass da viele Transfers getätigt wurden, ist eigentlich geil, aber kann auch
nachteilig sein. Ja, ich würde es erstmal abwarten, aber Panic Mode. Italien ist, das kann halt sich.
Die sind 16.
Ja.
3 Spiele, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. 2 Punkte.
Ja, also kurz vor Panic Mode.
Okay, dann haben wir noch Milan. Die stehen nämlich auf dem 14. Platz.
Da würde ich sagen Panic Mode.
Mit derselben Ausbeute.
Bei Milan würde ich Panic Mode sagen.
Aber hallo.
So, weil, also ich habe es schon mir fast schon gedacht tatsächlich.
Okay, wir haben dann noch Sevilla und Valencia.
Ja, Sevilla
auf dem Vorletzten
bleibt im Panic-Mode, glaube ich. Valencia, sage ich, abwarten, beziehungsweise an sich, was sie spielen, sieht gar nicht so verkehrt aus. So, sie haben jetzt aber auch, ich glaube, nächstes Spiel auch wieder ein schwieriges Spiel.
Ja.
Muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ja, viele haben Valencia sehr weit oben gesehen als Überraschung. Bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird.
Inklusive mir tatsächlich.
Ja, ich glaube fast alle außer mir und Wes oder nee, Wes glaube ich auch sogar.
Ja. Okay, und wir haben noch Stuttgart. Sind auf dem 14., haben noch keinen Sieg in zwei Spielen.
Abwarten, aber eines meiner Prediction eigentlich.
Ich sag, alles gut passt.
Ja, okay.
Die werden jetzt zwei Siege holen und dann sagst du, okay, chillig.
Ja, okay.
Also,
nein, ist okay.
Zwei Siegen meine ich nicht das Spiel gegen Real Madrid in Madrid, ne, aber.
Obwohl, auch will ich den zutrauen auf einmal.
Gut, wir machen weiter.
Yes.
Und zwar das Hauptthema steht vor der Tür.
Ja, ich dachte, es ist ganz passend jetzt, ne, so Hauptthema, bevor wir jetzt wieder über irgendwie das kommende Wochenende sprechen. Und einfach nur einen klassischen Spieltag, nehmen wir doch den Anlass, dass die Ballon d'Or Shortlisten draus sind und gucken uns einfach mal an, wer ist nominiert jetzt am Ende des Tages für den Ballon d'Or. Wir haben einmal die Trainer, die Spieler und die Young Boys und können vielleicht mal so ein bisschen vermuten und vielleicht auch so eine Top 3 für uns jeweils immer aufstellen.
Ja, geil.
Ja, ich habe gesagt,
wo fangen wir an?
Bei den weiblichen Trainern, nein, Spaß.
Boah, da bin ich raus,
Bro. Nein, die können wir auch rausdenken. Wir fangen aber trotzdem bei den Trainern an. Wir haben 6 Nominierte. Wir fangen an. Wir haben Lionel Scaloni von Argentinien, der Nationaltrainer. Pep Guardiola von City. Gasperini von Atalanta Bergamo, die Europa League gewonnen haben. Luis de la Fuente, Europameister mit Spanien. Carlo Ancelotti, Champions League und La Liga gewonnen. Und Xabi Alonso, Leverkusen. Wir wissen genau, was er gerissen hat.
Digga, das sind alles Spanisch-Italiener, ne? Ich glaube sogar Lionel Scaloni hat italienische Wurzeln.
Ja, es kann gut sein.
Schon crazy. Das heißt schon was. Ja, also, ich gehe mal im Schnelldurchlauf die Namen durch, die du gesagt hast. Mhm. Xabi Alonso, historisch gute Saison gespielt, Meister geworden. Und das ist für mich immer wichtig bei so einem Titel, nicht nur an den nackten Zahlen, sondern auch den Eye-Test bestanden. Ne? Ja, also die Art und Weise, wie er ein Fußballsystem und seine Spielphilosophie.
Kleines Triple verpasst.
So.
Ne, warst du genau. Überall im Finale.
Carlo Ancelotti, Double geholt.
Ja.
Und mit viel, ich will nicht sagen Drama, aber mit viel Aufmerksamkeit verbunden. Ne? Also Toni Kroos, Karrierenende, Jude Bellingham, dies, das, ohne Stürmer in die Saison gestartet, viele Verletzungen, also da war schon viel. De La Fuente, also verrückt, was er mit Spanien macht. Gasperini, nehme ich hier raus. Ist geil, Atalanta Champions League Europa League gewonnen, aber das ist zu wenig im Vergleich.
Die Nominierung an sich ist einfach nur eine Würdigung.
Genau, das trifft es. Pep, der beste Coach, meiner Meinung nach, unter diesem Namen. Aber man muss halt gucken, hat er letztes Jahr Berge versetzt. So. Und Scaloni, also ja, ist halt keine WM jetzt gewesen, aber die Coppa, die sie geholt haben. Ja. Aber das fällt bei mir von der Gewichtung her. Das passt nicht für mich. Also Gasperini und Scaloni nehme ich da raus. Dann bleiben 4 Namen. Mhm. Wenn ich jetzt diese 4 Namen nehme und anhand der Titel bewerte, dann tut es mir leid, aber ich muss Xabi Alonso da rausnehmen. Ich weiß, dass es historisch großartig ist. Aber das Ding war nach, 28, 30 Wochen war das durch. Also da hat einfach auch die Konkurrenz übertrieben nachgelassen. So. Und für mich ist die Bundesliga eh nicht vergleichbar mit der Premier League oder La Liga. Das heißt, auch wenn es ein historisch großer Titel ist, Xabi Alonsos Zeit für diesen Ballon d'Or, die wird noch kommen. Vielleicht ist es einfach die falsche Adresse, um diesen Titel zu holen.
Also ich finde, was wir nicht vergessen dürfen, ist tatsächlich, was ihn bei mir so ein bisschen auf die 3 vielleicht schieben würde, ist wirklich den All-Time-Record, den er gebrochen hat mit Leverkusen. Dieses Ungeschlagensein. Die Art und Weise, wie er auch teilweise die Spiele einfach gewonnen hat, ne? Also mit welcher Konsequenz. Und das ist halt so seine erste richtige volle Saison war als Trainer.
Also Pluspunkte braucht man ja gar nicht suchen.
Naja, genau.
Es geht um die, was findest du negativ?
Warum
nur Platz 3 dafür Gründe, weißt du?
Weil ich würde ihn, bei mir ist Guardiola, glaube ich, auf der 4, gar nicht, um ihn zu diskreditieren. Die Erwartungshaltung ist bei einem City und bei einem Guardiola.
Bro, ich gehe damit. Ne?
Deswegen, und dann denkt man sich so, okay, er hat den Titel geholt. Was man nicht vergessen darf, hat so noch niemand geschafft, so häufig hintereinander die Premier League zu gewinnen. Glaube ich, oder?
Ja. Viermal in Folge.
Da ist einfach, wir kennen diese Machtdemonstration, du musst das aber erstmal schaffen, was
man auch knapp. Man muss halt auch sagen, ne, Arsenal als direkter Konkurrent,
das war schon heftig. Herausragend. Ist aber für mich jetzt nicht so, dieser Wow-Effekt fehlt, deswegen würde ich ihn auf 4 setzen und Alonso ein bisschen belohnen für diese wirklich herausragende Leistung. Absolut.
Ja, die Frage ist halt, wo haut man dann De La Fuente rein, weil am Ende des Tages hat er halt wie viel? 8 Spiele gespielt?
Ja.
Also natürlich vorher Quali-Spiele und so, check ich alles, aber
das Ding ist,
dann ist schon dieses 35 Bundesligaspiele am Stück zu gewinnen, ne, ist schon krasser.
Ja.
Also ich würde Ancelotti, das hört man dann vielleicht auch raus, Ancelotti würde ich das Ding geben, würde Xabi Alonso auf 2 setzen und danach Luis de la Fuente oder Pep auf den 3.
Das finde ich auch in Ordnung, stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich hatte erst de la Fuente, weil
es ist einfach von der Masse zu wenig.
Von der Masse verstehe ich, Titel ist groß. Am Ende des Tages muss man auch wirklich sagen und gestehen, die Top-Teams haben stark enttäuscht bei der Europameisterschaft, was man echt nicht schmälern darf, ne? Ja. Dass Frankreich etc. pp. Wirklich nicht stark
war. Wir gehen rüber zum Ballon d'Or, die Copa Trophy. Das ist der Award für die Youngster. Und da haben wir einige Kandidaten, unter anderem Pau Cubarsí, Alejandro Garnacho, Arda Güler, Karim Konaté von Salzburg, Kobi Mainoo von Manchester, João Neves, Savinho oder auch Savio vorher, Mathys Tel, Lamine Yamal und Warren Zaïre-Emery. Kategorisch nehme ich schon mal ein paar Namen raus. Arda Güler nehme ich raus, zu wenig Spiele gespielt. Traue ich in der Zukunft zu? Ja, aber Stand jetzt nein. Karim Konaté hat vielleicht die besten Stats von allen hier. Der hat komplett in Salzburg zerlegt. Das Ding ist halt Salzburg. Und ist auch ein bisschen so ein Fame Award, muss man auch sagen. Also da wird Leistung und das Standing von dem Spieler in Betracht gezogen. João Neves oder Neves nehme ich raus, weil er in Benfica gespielt hat. Savinho nehme ich raus. Bei Girona teilweise richtig gut. Teilweise, du merkst, da war noch ein bisschen was gefehlt hat. Selbes gilt dann natürlich auch für Mathys Tel. Phasenweise, wo du sagst, boah, was für ein Typ, aber zu wenig gespielt. Heißt für mich bleiben aktuell die beiden aus Barcelona, Pau Cubarsí und Lamine Yamal, die beiden aus Manchester und Warren Zaïre-Emery. So. Dann würde ich sagen, Kobi Mainoo oder Garnacho, wer war konstanter? Da war Kobi Mainoo besser. Heißt für mich, Garnacho fällt schon mal raus. Selbe gilt bei Pau Cubarsí und Lamine Yamal. Da nehme ich Lamine Yamal.
Ja, Cubarsí hat auch deutlich weniger gespielt.
Genau.
Ne? Also. Und Zaïre-Emery hat nachgelassen. Stark in der Saison.
Nein, ich weiß nicht, Digga. Also ich finde auch, das ist schon Stammspieler einfach so bei jeder Mannschaft gefühlt. Das heißt für mich, dass du meine Top 3 nochmal mit Namen Kobi Mainoo, Lamine Yamal und Warren Zaïre-Emery. Und für mich ist das sehr, sehr einfach zu sagen, Lamine Yamal, gib ihm das Ding. Also, ja, wenn es nur um die Saison ginge, dann hätte ich ihm das nicht gegeben. Weil ich fand, er war überragend für sein Alter. Aber im Vergleich, 5 Tore in 37 Partien ist zu wenig. Ich weiß, er hat ein paar Assists gemacht. Aber das sind jetzt keine Eye-Popping-Numbers, wo du sagst, boah, okay, das ist besser als die 22 Buden von Karim Konaté.
Ihm nimmt halt keiner die Leistung bei der EM.
Und das ist das Ding. Also auf so einer Bühne so zu liefern, das ist dann nochmal Next Level Shit. Deswegen, ich glaube, das wird auch vielen beim Voting im Kopf geblieben sein.
Ja. Ich sehe gerade, habe ich aber auch nicht gefunden gehabt, die Torhüter-Nominierungen, was auch interessant war, by the way. Genau, wir gehen zu den Spielern. Ich bin da voll bei dir so. Es gibt eigentlich keinen, führt eigentlich keinen Weg an Yamal vorbei. Die Nominierten, das sind glaube ich 30 an der Zahl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gehe mal schnell durch. Wir haben Bellingham, Ruben Dias, Foden, Valverde, Emiliano Martinez, Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka ist dabei, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius, Dani Olmo, Florian Wirtz, Ødegaard, Mats Hummels.
Wahnsinn.
Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Carvajal, Yamal, Saka, Calhanoglu und Saliba. Und dann noch natürlich Mbappé, Lautaro, Ademola, Lukman, Antonio Rüdiger und Grimaldo.
Digga, ich find's auch wild, dass Lukman dabei ist. Also ich fühl, so persönlich fühle ich das.
Ja, feier ich.
Guck mal, ich sag ehrlich, Shortlist jetzt von mir. Bellingham, Foden, Haaland, Kroos, Vinicius, Witz, Rodri, Kane, Rice, Mbappé und Lautaro.
Das ist aber auch eine lange Shortlist.
Top 10.
Ja, okay.
So, und jetzt können wir es runterbrechen. Am Ende habe ich Carvajal gesagt?
Nee.
Ja, das hat auch einen Grund. Die Real Madrid-Fans, Jungs und Mädels, chillt mal, Digga. Digga, ihr wollt, ehrlich, ne? Eure Lobby, ich check, ich fühle auch Real Madrid. Gar kein Problem. Auch wegen Adler. Ich sitze mit euch im Boot, Digga. Ich will, dass ihr erfolgreich seid. Alles schön gut. Chillt mal, Digga. Wollen die mir erzählen, dass ein Carvajal jetzt, weil er mit Spanien noch das geholt hat, er hat in dieser Saison das und das und das. Er ist Rechtsverteidiger, Mann. Entspannt euch mal. Also, ist so übertrieben. Und ich sitze hier seit 3 Jahren mit Romario im Podcast und wir reden jedes Mal darüber. Wenn der Name Carvajal fällt, dann wird kein Punkt gesetzt, sondern ein Komma. Und wir sagen, der Typ ist sowas von disrespectfully underrated. Das ist Wahnsinn. Aber entspannt euch mal jetzt, Digga. Also es kann ganz schnell von underrated auf overrated rüberschwappen.
Ja, und das ist das Ding, wenn du ganz, ganz lange das gar nicht selber so gesehen hast und dann dir bewusst wird, oh mein Gott, ich habe das voll verpasst, dann willst du natürlich die Emotionen nachholen und packst sie alle in einen Moment. So, und dann verstehe ich, dass man auch so denkt. Aber bitte wirklich,
ganz ruhig,
guckt euch trotzdem mal an. Ruhig. Er war bei den langen, großen Erfolgen bei Spanien damals nicht mit dabei. So, das muss man halt auch sagen. Herausragend dieses Jahr, sehr wichtig. Er ist aber immer noch ein Spieler, der nicht, also ja, 3-4 Tore geschossen, alles gut, Kapitän gewesen und so weiter und so fort, aber nicht das
chillt einfach, er ist Rechtsverteidiger. Du kannst ihn ja als Rechtsverteidiger, kannst du keinen Ballon drogen. Ja,
plus er hat kurz Wrestling gespielt gegen Deutschland, also.
So, guck mal, machen wir eine weitere Shortlist. Wer ist so Top 5?
Top 5, also.
Also Bellingham muss rein, ja, Vinicius muss rein.
Und Toni Kroos.
Und Toni Kroos, haben wir 3 Real Madrid-Spieler.
So, und dann darfst du es dir eigentlich aussuchen. Also, für mich.
Weil Haaland muss da auch rein.
Haaland muss eigentlich.
Also, Haaland können wir nicht. Das checken viele nicht. Wir können Haaland nicht daran bemessen, ob er jetzt dieses Jahr 45 Premier League-Tore macht. Nein, der Typ ist immer noch also besser als kurz, jeder Stürmer.
Ganz kurz, Rodri müssen wir auf jeden Fall rein.
Und Rodri, ja. Ich hätte auch gesagt, das ist die Shortlist schon.
Ja.
Und ich find's sogar traurig, dass ein Lautaro Martinez dann rausfällt, weil ich bin ein riesen Fan von ihm. Und, Digga, der Typ ist einfach absolut die Tormaschine, so, weißt du?
Ja.
Aber muss halt gucken, Digga. Irgendwer muss ja raus.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, wir müssen hier auch individuelle fußballerische Klasse bewerten. So, und da stechen halt die Namen raus. Viele würden es vielleicht sagen, nee, Haaland war nicht so gut, ich würde einen Xhaka nehmen. Wirtz, was weiß ich. Ja, nee. Aber das.
So, und Phil Foden muss da eigentlich auch rein, wenn du so siehst. Gerade nach letzter Saison muss er da rein.
Ja.
Also warum, guck, jetzt.
Vielleicht kommt Foden sogar noch vor Haaland.
Komplett vielleicht neutral jetzt betrachtet. Ein Vinicius Junior, der in den Champions League-Spielen, die wichtig waren, wirklich aufgetrumpft hat, ne? Muss man sagen.
Mhm.
War der wirklich so viel besser als ein Phil Foden letztes Jahr, wo du dann sagst, Phil Foden gehört nicht mal in die Top 5. Es geht mir nicht darum zu sagen, er muss auf dieselbe Ebene mit ihm. Nein, aber du kannst ja den einen auf 3 und den anderen auf 4 ranken. Weißt du, was ich meine?
Das Ding ist, man könnte
so groß war die Diskrepanz.
Man könnte halt einen Groß-Tendenz ja auch ein bisschen runterschieben, ne? Weil das ist einfach letztes Jahr und so, da sind auch Emotionen mit dabei. Sehr, sehr wichtiger Spieler, hat auch die Titel gewonnen. Ja, Foden gehört eigentlich auch schon mit da rein, das stimmt schon. Also wir haben eine Top 6.
Okay, guck, meine Top 3 sind Jude Bellingham, Rodri und vermutlich Vinicius.
Ja.
Und dann würde ich,
ja,
ich würde, fuck. Ich persönlich, moi, ich würde den Rodri geben. Ich find's
auch vollkommen in Ordnung.
Ich fand's phasenweise übertrieben, ne? Was die Leute mit Rodri bei und nach der EM gemacht haben. Weil ich bin der Meinung, er war nicht der beste Spanier im Turnier.
Er hat den Titel gewonnen, ne? Bester Spiel. Ja, fand ich auch. Das fand ich wieder eine Fehlentscheidung.
Vor allem, wenn du im, was war das? War das im Finale?
Halbfinale? Finale, glaube ich, ausgewechselt.
Wo er ausgewechselt wurde, wo ich mir denke, guck mal, du gibst einem Spieler den Award als bester Spieler des Turniers und er spielt nicht mal das verdammte Finale zu Ende oder mit, richtig.
Das so, als wenn Ronaldo damals gegeben hätte.
Genau. Und du hattest ja, also jeder hat ja jedes Spiel nur über Nico Williams, Lamine Yamal, Fabian Ruiz und so weiter geredet. Es gab, und Dani Olmo. Es gab vier Namen, über die ständig geredet wurde. Kein einziges Spiel hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, boah, wisst ihr was, Matchwinner heute war Rodri. Der war gefühlt jetzt, ne? Aus dem Gefühl heraus, aus dem Bau, war ja nicht ein Spiel der Matchwinner. Das war immer eine Kollektivleistung, defensiv und offensiv auch. Und dann haben aber ein, zwei Spieler immer die Akzente gesetzt. Und wenn du sagst, ja, aber ein Flügelspieler hat es auch einfacher, da die Tore und Assists zu machen, dann sage ich, ja, tendenziell hast du recht, aber warum hat es dann ein Fabian Ruiz so gemacht? Und der hat ja defensiv auch noch abgeräumt. Und dann weißt du, das hat mich so phasenweise getriggert, wo ich gesagt habe, entspannt euch mal jetzt direkt mit dem Ballon d'Or und dies und das, aber
also,
in der Retrospektive ist er halt schon durch und durch wahrscheinlich der konstanteste Spieler der Saison gewesen. Bellingham hat er abgebaut.
Sein 8. Finalspiel gegen Georgien hat er Tor und sehr stark performt.
So.
Ansonsten hat er wirklich auch keine guten Bewertungen oder so gehabt.
Nee, aber ich sag ja, bei Rodri kannst du es auch nicht an den Bewertungen festmachen. Ne?
Doch.
Der ordnet da so viel.
Doch. Das kannst du schon.
Ja, das im City-Dress. Nein, das meine ich nicht. Schon. Ich meine seinen Impact. Ja. Wenn da eine 7-0 steht, Digga, du guckst dir das Spiel an, der Typ spielt wie der zweitbeste Mann auf dem Platz, so, weißt du, weil er einfach alles dirigiert. Aber das wäre so von mir. Genau, kurz und knapp, wir machen weiter. Denn die Zeit drückt. Romarios
Gerüchteküche
und Spaß. Und Transfers vielleicht einmal durchrattern.
Ganz kurz, Transfers, die noch stattgefunden haben. Mats Hummels zu AS Rom, da war er kurz vor, macht er Karriereende. Das Fragezeichen.
Auch krass, dass er nicht nominiert wurde, aber in der Shortlist.
Ja, ist crazy. Victor Osimhen.
Jungs und Mädels hier, ich gönne euch das. Ihr holt einen Mann, Tamam per Laie ist doch scheißegal. Ihr holt einen Mann mit 100 Millionen Marktwert in die Super League, Digga. Komm mal drauf, klar. Wahnsinn, das Gratulation, crazy. Ehrlich.
Ja, Gratulation an Osimhen, hast sehr gut gemacht. des Weiteren ein Philipp Kostic von Juve zu Fener.
Den haben sie nur geholt, weil Gala ihn wollte.
Mourinho weiß, wie er Mindgames macht. Dann haben wir, finde ich, eine Überraschung, Memphis Depay nach Brasilien zu Corinthians.
80% seines Gehaltes wird von einem Wettanbieter bezahlt.
Perfekt, Digga. Also von Tonali und Tony.
Ja, so.
Die sponsern das. Skov von Hoffenheim zu Union Berlin haben wir noch und Silas, glaube ich, zu Roter Stern, wenn ich das richtig gesehen hatte.
Meinte Nico auch.
Gerüchte, die jetzt noch aufgekommen sind die letzten Wochen. Wir haben einen immer noch vereinslosen Rabiot, der ein Kandidat sein soll bei United und Newcastle, hat schon 2-3 Angebote abgelehnt, weil er will Champions League eigentlich spielen.
Ah, okay.
Und
oder ein United und ein Newcastle auch
falsch. Ja, genau, das ist so das Ding, aber Premier League ist natürlich trotzdem reizvoll. Wir haben immer noch das Thema mit Kimmich zum FC Barcelona nach Vertragsende.
Finde ich auch geil.
Immer. Flick hat natürlich ein Argument, wenn er da ist.
Und als Rechtsverteidiger pervers.
Genau.
Und Sechser, falls sie brauchen.
Genauso ist es bei Jonathan Tah, wo aber der FC Bayern Topkandidat sein soll.
Der hat nämlich gesagt, er wird definitiv wechseln, wenn sein Vertrag dann spätestens ausläuft.
Ja, ich glaube, das war jetzt
auch. Und er meinte auch, ich fand, dass sie, und das finde ich geil. Also, du kannst einen Wechselwunsch hinterlegen, aber wenn auf den nicht eingegangen wird, wie gehst du damit um? Und Jonathan Tah hat gesagt, ey, er will gar nicht den Bad Boy spielen, er ist hier Meister geworden, er wurde hier zum Mann. So, und deswegen hat er gesagt, ich fand, dass sie mich nicht verkauft haben, es war so eine Art Würdigung für mich. weißt du?
Ja.
Also er hätte da, die hätten auch, der könnte auch böses Blut sein, so weißt du, aber er weiß, er wird noch spielen und er will sich das auch nicht verscherzen mit den Fans.
Ja.
Und deswegen, das ist grandios gelöst, meiner Meinung nach, wo ich gesagt habe, phasenweise so, das könnte jetzt so ein bisschen kriseln.
Ja.
Noch ein Club ist dran. An Jonathan Tah. Bayern hast du erwähnt.
Und Barca.
Barca hast du auch
genau,
erwähnt?
Genau, hatte okay. ich auch erwähnt. Und dann haben wir ein Gerücht, woher auch immer das kommt, wenn es so ist, dann ist es
Geist ja, dann krank. Feierabend, Digga, dann lass Fußball abmelden.
Ja, und zwar ist es Real Madrid, die angeblich nächstes Jahr interessiert sein sollen.
Bro, ich kann das nicht.
Rodri.
Ich kann das nicht. Davies, Trent, Haaland, jetzt Rodri-Gerüchte. Digga, entspannt euch. Bitte lass uns mal den Fußball genießen können, Digga.
Wäre ein Stich Richtung Atletico, ne, wo er ursprünglich herkam.
Ja, aber whatever.
Das Ding ist, am Ende des Tages, irgendwann sagst du ja auch so, ja okay, wie oft willst du noch Premier League gewinnen? Champions League hast du auch gewonnen mit City.
Ja, aber man will halt königlich sein. Jeder wächst damit auf, Bruder. Er ist doch nicht in Madrid aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob er in Madrid aufgewachsen ist. Aber er wächst ja nicht auf und sagt, ich will. Ja, okay, es gibt ein paar. Es gibt ein paar. Es gibt übrigens einen Netflix-Film, wo es über einen Atletico-Spieler geht. So einen fiktiven. Auch sehr nice. Das war's von uns, Leute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Eine Stunde haben wir eingehalten. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Ciao und tschüss. Das war's von
Stay Gelobster.
Das Beste vom Besten. Ciao und tschüss.
Haut rein.